Ja, dann guten Morgen. Ich soll euch erstmal ganz herzlich grüßen von Dietmar. Kennt ihr Dietmar? Ja, ne? Okay. Ich war gerade bei denen zum Predigen, schon um 9, bin schon den ganzen Tag hier im Einsatz. Und da sagt er mir noch, er hat mich richtig eingeschärft, grüßt auf jeden Fall die Freaks von mir. Und das habe ich dann ja jetzt gemacht. Ja, dann ist heute ein ganz besonderes kirchliches Fest, nämlich Pfingsten. Der Tag, an dem der Heilige Geist gefallen ist und das Zeitalter der Kirche oder Gemeinde angefangen hat. Und zur Feier dieses Festes habe ich dann auch ein kleines Wortwitzrätsel mitgebracht, was eigentlich Wolfgang hätte lösen sollen, aber der ist schon wieder nicht da. Ne? Der ist vor irgendwelchem Kinderdienst unterwegs. Ihr dürft übrigens natürlich nicht mitmachen. Ne? Also wer es Freitag schon gehört hat, darf nicht mitmachen. Also gesucht ist der Titel der heutigen Predigt und das Thema kann man auch sehr gut daran kennen. Und ich habe ein Bild dazu. Ein Bild. Thomas, ist irgendwie der Beamer aus? Ah ja, da ist es. So, jetzt. Wer ist das? Schauspieler? Oh, ist ein Schauspieler. Wer ist denn der Schauspieler? Also ist, genau, Robin Williams. Ja, genau. Also worüber werde ich wohl predigen? Worum geht es hier? Ist ja immerhin auch noch Pfingsten. Das ist nochmal ein weiterer Hinweis. Bitte? Irgendwas mit Staub abwischen. Zweifel und Feuer, das ist gut. Ja, genau. Judas hatte Jesus verraten und hatte danach Gewissensbisse und hat sich selbst umgebracht. Und das war schon so. Und das ist schon passiert. Von daher hatte Jesus jetzt nur noch 11 Jünger, die dann gekommen sind, um ihn zu begegnen nach der Auferstehung. Und ich bitte euch mal, euch das mal vorzustellen, so diesen Moment. Du bist irgendwie mit Jesus verabredet, aber er ist zwischenzeitlich verstorben. Und du hast das hat dich sehr emotional sehr mitgenommen, ne, wie die Jünger dann ja auch irgendwie anders waren, als sie vorher waren. Das war schon ein sehr veränderndes Erlebnis, wie das ihr Freund, mit dem sie 3 Jahre unterwegs waren und der so viele Wunder getan hat und über Seen gegangen ist und Brot vermehrt hat und alles Mögliche, dass der auf einmal tot ist, das hat natürlich mit die Jünger schon sehr mitgenommen. Und jetzt stell dich einfach mal vor, wie das gewesen sein muss, irgendwie, dass du jetzt da hinkommst und der auferstandene Jesus ist auch da. Stell ich mir erstmal total krass vor, abgefahren, irgendwie sehr ungewöhnlich, denn das hatten natürlich die Jünger auch noch nicht so erlebt. Und jetzt sind sie da und der auferstandene Jesus ist auch da, der, von dem sie genau gewusst haben, dass er tot war, ist jetzt auf einmal auch bei ihnen. Und ich stelle mir das vor, dass das irgendwie ein total prägendes Erlebnis sein muss im Menschenleben. Also diesem Menschen, diesem Jesus dann zu begegnen, muss irgendwie etwas völlig Außergewöhnliches gewesen sein. Und manchmal stelle ich mir das so gerne vor, irgendwie, was das mit meinem Glauben machen würde. Und wie unmittelbarer Glauben wird, wenn man Jesus nicht nur so kennt von der Bibel her, sondern wenn man ihn so persönlich vor sich sieht, der gerade noch tot war, auf einmal jetzt auferstanden ist. Das muss ja ein total verrücktes Gefühl sein. Und so viele Christen haben mir das irgendwie auch gesagt, ja, manchmal tue ich mich mit dem Glauben so ein bisschen schwer, aber wenn ich doch nur mal wie Jesus so gesehen hätte, wie die Leute damals, dann muss das total einfach sein. Wenn ich so diesen Jesus gesehen hätte, wie er seine Wunder getan hat, dann würde ich auch nicht zweifeln. Aber das habe ich nicht und deswegen ist mein Leben irgendwie komisch. Und dann stellen Sie sich so vor, wie das, wenn Sie in dem Moment dabei gewesen wären, wenn Sie gesehen hätten vielleicht, wie er dann zum Himmel aufgefahren wäre, dann muss doch mir der Glaube total fest sein. Und dann stelle ich mir meistens vor, ich hätte eine Zeitmaschine. Stelle ich mir sowieso irgendwie manchmal sehr gerne vor. Früher als Kind war das noch so ein bisschen ein größerer Wunsch, ne, als man noch so H.G. Wells gelesen hat und so, da war das mir so der ganz große Wunsch. Ich könnte vielleicht auch mal irgendwie in der Garage eine Zeitmaschine bauen, aber das hat nie so richtig funktioniert, so oft ich es auch wie versucht habe mit leeren Pappkartons und was man sonst so zur Verfügung hat. Aber ich stelle mir das immer noch manchmal gerne vor, wie ich die Möglichkeit hätte, überall hinzureisen, in jede Zeit, in jeden Moment, der irgendwie möglich wäre. Gegenwart, Zukunft, alles total egal. Und dann fallen mir ziemlich schnell irgendwie so einige Sachen ein, die ich gerne gesehen hätte und einige Zeiten, wo ich dann gerne mal dabei gewesen wäre. Aber irgendwann komme ich immer so auf den Gedanken, also wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zur Kreuzigung fahren oder irgendwie am besten noch zur Auferstehung und dann würde ich mir das angucken. Und zunächst ist das dann irgendwie immer etwas, was mir sehr viel Mut macht, wenn ich mir so vorstelle, dass ich diese wichtigen Ereignisse sehen würde. Aber dann kommt irgendwann auch immer so ein kleiner Angstmoment und ich stelle mir vor, aber was ist denn, wenn ich in meine Zeitmaschine steige und damit dann in die Vergangenheit fliege und ich sehe, wie die 11 Jünger zusammenkommen, wie sie dann auf dem Berg mit zusammen sind und schon ganz gespannt sind und beten und alles tun, was man da so macht. Und der Einzige, der nicht kommt, ist Jesus. Und dann denke ich, boah, das wäre ein ziemlicher Abtörner. Oder was wäre denn, wenn ich dann zum Kreuz fahre und Jesus wird da irgendwie zwar angeschlagen, aber er ist nachher nicht mehr irgendwie da an diesem Jüngertreffpunkt oder er ist nicht mehr an dem See, wo Jesus seinen Jüngern dann später noch begegnet ist. Was wäre denn dann? Und dann denke ich mir ganz oft so, puh, eigentlich bin ich froh, dass ich nicht die Möglichkeit habe, irgendwie dahin zu fliegen. Denn so kann ich eigentlich meinen Glauben fast irgendwie besser bewahren, als wenn ich da angekommen wäre und es wäre nicht passiert. Und so wie es mir geht, scheint es auch den Jüngern gegangen zu sein. Ich könnte nicht garantieren, dass ich dann wirklich mit ganz viel Glaubensstärkung rauskomme. Und von den Jüngern heißt es, dass einige da waren, die haben gezweifelt. Und jetzt gibt das tatsächlich noch nicht mal die ganze Wahrheit rüber, denn im Griechischen steht nichts von einige, auch nichts von manche oder ähnliches, sondern da ist es irgendwie ganz klar, alle Jünger sind gekommen, alle Jünger haben ihn gesehen, alle Jünger haben ihn angezweifelt und alle Jünger haben ihn angebetet nachher. Und das ist schon irgendwie ganz schön stark. Also es ist abgefahren, wie das Zweifel irgendwie sehr thematisiert werden in der Bibel an ganz schön vielen Stellen. Also es ist bei weitem nicht die einzige Stelle, sondern es ist tatsächlich so, dass sogar die Jünger, die diesem auferstandenen Jesus begegnet sind, Zweifel gehabt haben. Und die wichtige Lektion, die ich heute gerne rüberbringen möchte, ist, dass man zweifeln kann im Kopf, aber dass man auf einer ganz anderen Ebene Jesus begegnen kann und dass er das sicher macht. Und die Jünger waren natürlich irgendwie genauso wie heute auch und wir haben in einer Lebenssituation gesteckt, in der Auferstandene extrem selten waren. Also keiner von denen hat mal irgendwie mitgekriegt, dass Opa so und so wieder zurückgekommen wäre. Jeder von denen hat irgendwie schon ein paar Tote gekannt. Aber Auferstehung war eine Sache, die ist nicht vorgekommen. Und so hat man natürlich irgendwie auch erstmal so ein paar Ressentiments gehabt irgendwie gegen das, was da passiert ist und konnte das nicht so offen annehmen oder irgendwie so stark glauben, wie wir uns das heute vielleicht vorstellen. Also natürlich sind die Jesus begegnet und haben aber gleichzeitig es auch angezweifelt, dass das, was sie gesehen haben, jetzt auch wirklich richtig ist. Und so sind diese Jünger eben da und zweifeln, aber was sie eben machen und wir dabei auch, was mir so wichtig ist, ist, sie haben Jesus trotzdem angebetet. Also sie waren irgendwie scheinbar so ein bisschen unsicher, irgendwie fragten sich, wie kann das wirklich sein, wie kann so jemand von den Toten zurückkommen, ist das irgendwie möglich, was gibt es an alttestamentlichen Prophezeiungen dazu, war vielleicht auch so eine Frage, die sie hatten, Aber am Ende haben sich wohl alle niedergekniet und haben Jesus angebetet. Also vielleicht so ähnlich, wie wir das heute gemacht haben oder wie wir es auch in den Gottesdiensten sonst und wie auch immer machen. Es war ihnen wichtig, Jesus anzubeten, auch wenn ihnen die ganze Sache vielleicht so ein bisschen spanisch vorgekommen ist oder noch schlimmer hebräisch. Also sie hatten natürlich, es kam ihnen auf jeden Fall irgendwie sehr komisch vor. Und ich finde, dass das irgendwie eine total wichtige Lektion ist, denn Glaube ist ja irgendwie nie intellektuell. Also eigentlich funktioniert das nicht. Jeder von uns hat Menschen um dich herum, irgendwie, die dir sagen, nein, das kann eigentlich gar nicht sein und hier gibt es irgendwie Argumente dagegen und ob es überhaupt einen Gott gibt, wissen wir auch nicht. Und jeder von uns irgendwie ist damit ja konfrontiert, dass viele Menschen um uns herum sind, die Jesus nicht glauben. Und jetzt kann man versuchen, mit denen zu diskutieren und kann seine besten Argumente auspacken. Aber ich kann mal so aus eigener Erfahrung sagen, es ist unmöglich, solche Leute wieder davon zu überzeugen. Die haben immer irgendwie noch ein Argument und noch eins und noch eins und noch eins. Und so die ganze Geschichte des Atheismus irgendwie gibt ihnen auch schon eine ganze Menge Waffen an die Hand, gegen die man auch irgendwann nicht mehr ankommt. Also wirklich irgendwie richtig logisch vom Kopf her zu argumentieren, warum Jesus gestorben ist und auferstanden ist und warum das hundertprozentig stimmt, das funktioniert nicht. Aber es ist auch tatsächlich so, irgendwie, dass der Glaube nicht irgendwie eine reine Kopfsache ist oder eigentlich fast gar keine Kopfsache ist, sondern dass Glaube eine Herzensangelegenheit ist. Und dieses griechische Glaube, das heißt auch wie Vertrauen. Also man setzt sein Vertrauen in jemanden und hat auf einer sehr persönlichen Ebene mit ihm zu tun, die nicht intellektuell ist, sondern die man eigentlich viel mehr im Herzen spürt. Und das ist so das Wichtigste eigentlich überhaupt daran. Wir können nicht irgendwie das alles irgendwie logisch argumentieren, aber wir können trotzdem wissen, dass Jesus da ist, weil er in unserem Herz lebt. Und um da mal ein Beispiel irgendwie für zu nehmen, damit das nicht zu abstrakt ist, ich habe mir oft schon gefragt und jetzt auch schon seit 15 Jahren, ich glaube, ich bin seit 15 Jahren verheiratet, ich bin seit 17 Jahren verheiratet. Und seit diesen 17 Jahren habe ich mich immer wieder mal gefragt, woher weiß ich eigentlich, dass ich meine Frau liebe? Und als wir angefangen haben, uns mit Heirat zu beschäftigen, waren wir mal auf einem Ehevorbereitungsseminar. Und auf diesem Ehevorbereitungsseminar mussten irgendwann alle Männer sagen, warum sie ihre Frau lieben. Ich weiß nicht, warum die Frauen davon ausgeschlossen waren und die mussten das nicht. Aber wir mussten das auf jeden Fall. Und wir, oder ich und Alex, wir saßen so ein bisschen am Ende der Reihe. Und so habe ich irgendwie alle Antworten gehört, bevor ich dran gekommen bin. Und es war so ein bisschen schockierend. Denn jeder dieser angehenden Ehemänner, oder teilweise waren die schon Ehemänner und haben das nochmal zur Auffrischung gemacht. Und jeder dieser Ehemänner hat gesagt, ich liebe meine Frau, weil sie so gut kochen kann. Ja, oh nein, höre ich da gerade. Das dachte ich mir auch und dachte schon, oh Gott, was soll ich denn sagen? Ich habe jetzt noch so ein paar Leute vor mir, bevor ich dran bin und ich will nicht auch noch irgendwie sagen, dass ich Alex liebe, weil sie besser kocht als der Dönermann. Das kam mir irgendwie total blöd vor. Dann hätte ich ja garantiert auch noch einen besseren Koch gefunden und hätte den dann heiraten müssen oder die dann heiraten müssen. Und ich habe echt überlegt und überlegt und überlegt und alles, was mir eingefallen ist, waren im Grunde genommen ähnliche Plattheiten. Hätte jetzt natürlich auch sagen können, ich liebe sie, weil sie so wunderhübsch ist. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, es gibt noch mehr Frauen, die auch wunderhübsch sind. Und das wäre jetzt auch nicht so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Oder ich liebe sie, weil sie so ein gutes Wesen hat, was mir schon beim Aussprechen kitschig vorkommt, obwohl es wahr ist. Und ich hätte jede Menge solcher Phrasen dreschen können. Und am Ende, als ich dann musste, habe ich, glaube ich, auch gesagt, sie kann so gut kochen. Und das ist mir auch wie so, das ist echt schrecklich. Aber ich weiß es, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach eine Sache, weil dass Männer einfach wirklich so ein bisschen schlicht gestrickt sind und ihnen deswegen nur solche Sachen einfallen. Aber bis heute denke ich so darüber nach, was hat Alex denn, was keine andere Frau hat? Oder was hat sie denn, was sie so stark heraushebt und weswegen ich sagen kann, deswegen liebe ich nur sie. Und mir ist bis heute eigentlich nichts eingefallen. Und trotzdem ist es so, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich sie liebe. Ich meine, irgendwie, ich muss nur an sie denken und dann merke ich, dass ich nach wie vor irgendwie auch einen gewissen Verliebtheitsfaktor habe. Ich rede mit ihr und sie erzählt vielleicht sogar immer die gleichen Geschichten und trotzdem merke ich mir, dass mein Herz in Wallung gerät, wenn sie die Geschichten erzählt. wir sind getrennt und ein paar Tage oder schon am gleichen Tag irgendwie denke ich, ach Mann, ich will Alex wieder haben und es fällt mir echt schwer, mal eine Woche ohne sie irgendwie auszukommen. Und ich kann es nicht rational erklären, aber ich weiß, dass ich sie definitiv liebe. Und genauso ist es mit Gott auch. Also ich weiß, dass ich ihn liebe und dass es ihn gibt. Ich kann vielleicht auch manchmal irgendwie Zweifel in meinem Kopf haben, weil ich es nicht argumentieren kann und das so ein Verstandesmenschen wie mich irgendwie auch total wahnsinnig macht. Aber ich weiß trotzdem, dass er da ist und wie einfach, weil ich ihn spüren kann. Und ich weiß, dass ich ihn liebe, einfach weil ich irgendwie dieses Herzklopfen habe und dieses Gefühl habe. Und ich weiß, dass ich damit irgendwie keinen überzeugen kann, dass es einfach irgendwie nicht möglich ist, irgendwie so ein intensives Gefühl wie Liebe rational zu erklären und zu argumentieren. Aber trotzdem weiß ich hundertprozentig, dass dieser Gott da ist. Und damit habe ich den unglaublichen Sprung geschafft. Meine Zeitmaschine scheint doch zu funktionieren. Und komme von Ostern nach Pfingsten. Denn bisher hätte es ja eine Osterpredigt sein müssen. Und jetzt wird es irgendwie dann zur Pfingstpredigt. Pfingsten war ein enorm wichtiger Moment im Leben der Jünger. Denn vorher hatten die Jünger noch Zweifel, einiges an Zweifeln sogar. Und es wird wie regelmäßig mir auch darüber gesprochen, ja, im Neuen Testament. Ne, so die bekannteste Geschichte ist ja dann irgendwie Petrus, der irgendwie Schiss hatte, irgendwie Jesus zu bekennen und der sich scheinbar sehr unwohl gefühlt hat, irgendwie weit von Jesus weg, aber der dann irgendwie nach Pfingsten ganz anders drauf war. Vor Pfingsten hat er noch Angst gehabt, irgendwie ihn vor einer Magd zu bekennen. Und nach Pfingsten war er bereit, sich da selber kreuzigen zu lassen, irgendwie für die Botschaft von Jesus und hatte da irgendwie gar keine Probleme mehr mit, weil seine Überzeugung so groß war. Oder Thomas, der Zweifler, ist auch irgendwie so ein ganz gutes Beispiel, ein sehr bekanntes Beispiel. Vorher hat er noch gezweifelt, selbst nach der Auferstehung hieß es noch, Jesus, wenn ich nicht meine Hände in deine Wundmale legen kann, dann kann ich dir nicht glauben. Aber nach Pfingsten sagt die Kirchengeschichte, dass er das Evangelium bis nach Indien gebracht hat. Also schon für so eine ganze Ecke weg. Und er war halt einfach überzeugt. Und ich glaube, was diese Leute überzeugt hat, war irgendwie, dass Jesus selbst in ihren Herzen gelebt hat. Dass sie gemerkt haben, ich bin gar nicht allein und dieser Jesus ist tatsächlich auferstanden und der Heilige Geist macht es mir zur Gewissheit. Und so ist mir das, was wir heute feiern, dass der Heilige Geist gekommen ist, ist irgendwie für mich mittlerweile fast das ultimative Christus-Erlebnis, denn Gottes Geist macht Jesus groß in unseren Herzen und viel, viel größer, als dass es mit unserem Verstand jemals möglich wäre. Und deswegen wäre Ostern vielleicht ohne Pfingsten wie eine Botschaft, die keiner gehört hat. Aber jetzt mit Pfingsten, mit dem Heiligen Geist, wird uns das lebendig und bringt uns glaubensmäßig weiter und lässt uns auch über Zweifel hinwegsehen. Ja, deswegen ist mir das eben super wichtig, aber eigentlich ist das schon das Ende der Predigt. Ich habe bloß das Gefühl, dass sie zu kurz war. War die zu kurz? Ich muss mal eben auf die Uhr gucken. Ja, tatsächlich, es ist doch 12.11 Uhr, also wir müssen eh gleich die Kinder freilassen. Dann würde ich aber total gerne noch beten irgendwie für euch. Hätte eigentlich gerne wir auch noch so als Gruppe ein bisschen gebetet, aber wir sollen wirklich um 12:30 fertig werden. Deswegen funktioniert das wahrscheinlich nicht mehr. Aber falls wir noch ein bisschen Zeit haben, dann betet doch bitte mal füreinander, dass der Heilige Geist mehr wirkt in eurem Leben und dass auch Gewissheit wächst durch den Heiligen Geist. Denn dafür beten wir eigentlich sowieso ein bisschen zu wenig in der Gemeinde und es wäre gut, das noch ein bisschen intensiver zu machen. Jesus, danke dir, dass du kein Schwätzer bist, ja, dass die Sachen, die du gesagt hast, wirklich sind, dass du nicht tot geblieben bist, dann wäre alles nur Philosophie. Aber danke, dass du wieder auferstanden bist. Danke auch, dass du Wort gehalten hast und den Heiligen Geist gesendet hast und dass dein Geist in uns etwas lebendig macht und zur Wirklichkeit werden lässt, was wir mit dem Kopf gar nicht verstehen könnten. Aber deswegen bete ich, dass diese Liebesbeziehung, die wir mit Jesus haben, dass sie noch stärker wird und dass der Heilige Geist mehr in unser Leben fließt und verändert. Uns dein Wort lebendig macht und uns dich näher kennenlernen lässt. Halleluja. Und Jesus, ich selber möchte echt gerne mehr von dir. Ich wünsche mir auch mehr von deinem Geist zu haben. Herr, so bete ich auch, mir das Lobpreis immer heftiger wird, immer persönlicher wird für uns. Ja, manchmal ist das ja doch so, dass etwas, was man jede Woche macht, irgendwann auch seinen Reiz verliert. Und ich bete, dass das nicht passiert. Ja, ich bete, dass deine Gegenwart nie ihren Reiz verliert. Dass Anbetung nie den Reiz verliert. Ja, ich bete auch mir, dass wir nicht Menschen werden mit einem großen Kopf und einem kleinen Herzen, sondern dass es lieber umgekehrt ist. Ich möchte lieber ein großes Herz und einen kleinen Kopf haben. Ich weiß, dass ich das sowieso alles nicht verstehe. Aber ich bete mir, dass es so mein Herz das ergreift. In Jesu Namen. Amen. Gut, damit danke ich euch fürs Kommen. Wer zum ersten Mal hier ist, hat noch Anrecht auf eine Begrüßungstüte. Die gibt's dann an der Theke. Wenn die Polizei kommt, stimmt, wir haben den Polizisten am Freitag gar keine Begrüßungstüte gegeben. Hätten wir vielleicht machen sollen. Ja, jetzt müsst ihr das alles nochmal ein bisschen mit ins Gebet nehmen, aber ich mach das bitte wirklich. Also nehmt euch doch mal Zeit diese Woche und bittet den Heiligen Geist, in euer Leben stärker zu kommen. Und wie stärker einfach Gottes Erkenntnis mitzubringen und euch groß zu machen, was Jesus getan hat für euch. Tschüss.